Wer hat uns verraten?
Sozialdemokraten. Wer verrät uns nie?
KPD.
Fast. Die KPD des Fußballs. So, seid ihr bereit?
Wenn man so beschissen Fußball spielt.
Adler kommt raus, Marin, das Tor für den FC St. Pauli.
Ein großer Tag für St. Pauli und ein kämpferisch wie spielerisch verdienter Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu FCSP-Geschichten, das N in Klammern, dem offiziellen Podcast des FC St. Pauli-Museums. Entgegen unseres eigenen Versprechens haben wir uns nochmal zurückgezogen in die unangekündigte Winterpause. Das tut uns sehr leid, dafür bitten wir um Entschuldigung. Jetzt sind wir zurück in einer etwas abgespeckten Besetzung, denn Christoph ist leider krank. Das heißt, ich sitze hier heute nur mit
Christopher
und Thomas.
Genau, das ist auch eine sehr nette Runde und wir haben drei schöne, naja, schön ist immer das falsche Wort, aber wir haben drei Geschichten für euch vorbereitet und haben ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir ein HörerInnen-Thema aufgreifen. Bei dieser Folge geht es um den FC St. Pauli und den Hafen. Das war ein Vorschlag von Pascal. Vielen Dank, Pascal. Ja, ich glaube, dann werden wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ihr habt ja lange genug gewartet. Wir steigen einfach direkt ein. Thomas hat eine kleine Einleitung vorbereitet.
Gib uns die Hard Facts.
Der Hamburger Hafen als solches dürfte ja als bekannt vorausgesetzt werden. Aber da wir ja auch im Bildungspodcast sind, einige Infos dann doch nochmal hier. Wir haben hier in Hamburg den größten Seehafen des Landes und nach Rotterdam und Antwerpen auch den drittgrößten Europas. Und auch wenn es von hier aus etwa 100 Kilometer bis zur Elbmündung sind, Hamburg gilt als Seehafen. Die Geschichte beginnt hier schon relativ früh, denn die ersten Ansiedlungen, so ab dem 9. Jahrhundert, waren natürlich bewusst hier gegründet worden, denn Flüsse vor der Haustür waren immer schon ein wichtiger Grund, sich niederzulassen. Seit 1189 hat Hamburg das Hafenrecht, was mit zahlreichen Privilegien verbunden war, allerdings heute weiß man, dass dieses Dokument, unterschrieben von Kaiser Barbarossa, eine Fälschung ist. Man hat sich da, ja, man hat das einfach gemacht, um andere Städte sozusagen auszustechen und ja, hat sich da einfach bedient dem, dass man damals noch nicht so richtig gut sich schnell mal informieren konnte, wie heutzutage. Genau, zunächst hatte Hamburg dann nur einen Binnenhafen an der Alster noch, am Nikolaifleet heute, mit Bäumen zur Elbe abgegrenzt. Daher gibt es auch noch den heute noch bestehenden Namen Baumwall. Das hat also daher, das rührt daher. Und nach wurde dann der Hafen immer mehr an die Elbe ausgedehnt. Über die Jahrhunderte wurden dann auch immer wieder versucht, weiterhin Konkurrenzhäfen zu Hamburg aufzubauen. Zum Beispiel von Seiten der Bremer Bischöfe in Stade oder im Hannoverschen in Harburg und ganz besonders auch auf dänischer Seite in Altona oder auch in Glückstadt. Also Glückstadt wurde extra gegründet, um eine Konkurrenz zu Hamburg aufzubauen, was offensichtlich nicht ganz geklappt hat. Nicht umsonst hatte dann Hamburg auch Ritzebüttel, das heutige, na, wer weiß es? Cuxhaven, genau.
Oh, ja. Ja,
und gemeinsam mit Lübeck auch das weiter flussaufwärts gelegene Bergedorf erobert, um die Elbe besser kontrollieren zu können. Und zum Beispiel, dass die Insel Neuwerk vor der Elbmündung heute noch zu Hamburg gehört, ist auch eine Folge davon. Aber diese Vormachtstellung Hamburgs hat das Ganze letztlich nie beeinträchtigen können. Und nachdem Mitte des 18. Jahrhunderts es einen Vergleich mit Dänemark dann gab und zum Beispiel alle Elbinseln zu der Zeit dann, so Finkenwerder, Veddel und so weiter, zu Hamburg kamen, war der Grundstein gelegt zum späteren Hafenausbau, der dann immer größere Baumaßnahmen auch an der Elbe nach sich zog, bis hin zum Bau der Speicherstadt. Ab 1883, für den dann zumeist ärmere Menschen, etwa 20.000, aus ihren angestammten Wohnquartieren vertrieben wurden, ohne Entschädigung im Übrigen. Genau, und mittlerweile, wissen wir ja, beherrscht ja eher die Containerschifffahrt den Hafen und deswegen ist der eigentliche Umschlag ein bisschen ausgelagert mittlerweile und ist natürlich nicht mehr so stadtnah möglich wie früher. Das mal nur also als grobe Einleitung, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über den Hamburger Hafen reden? Und dann können wir auch mal einfach direkt ins Hafenthema starten und Christopher könnte mal was vortragen.
Ja, dann starte ich mal mit meiner Hafengeschichte.
Genau.
Also ich nenne meine Geschichte kein Elfmeter im Rathaus oder Aufstand der Rhetoriker. Unser Thema heute ist ja der FC St. Pauli und der Hafen. Und genau, da haben wir jetzt schon ein bisschen was von Thomas gehört, also zur Geschichte des Hafens. Die Verbindung zwischen Hafen und dem FC St. Pauli versuchen wir heute ja vielleicht noch ein bisschen herzustellen. Und um da vielleicht so ein bisschen näher zu kommen, startet meine Geschichte im Ruhrpott.
Ja.
Genauer gesagt in Duisburg und noch genauer gesagt im Duisburger Stadtteil Hamborn. Dort fand nämlich am 19. Januar 1997 ein Freundschaftsspiel der etwas anderen Art statt. Der Landesligist Hamborn 07 traf auf den Bundesligisten FC St. Pauli, live vom WDR übertragen. Es war die Wiederauflage des DFB-Pokalspiels der beiden Mannschaften aus dem Jahr 1952 und aufmerksame Hörerinnen erinnern sich vielleicht an Selinas Story über den Schammerpokal bzw. dessen direkten Nachfolger, den DFB-Pokal, denn dort war auch das Spiel gegen Hamborn ein Teil unserer Story. Hört also gerne rein in Folge 14 unseres Podcasts. Es kam also zur Wiederauflage und diese Wiederauflage wurde initiiert von einem Mann namens Friedrich Küppersbusch. Der TV-Journalist Küppersbusch hatte damals eine Sendung namens Privatfernsehen, in der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen die Auswüchse des damals noch recht neuen Privatfernsehens persiflierte und kommentierte. Und eben auch die Sportberichterstattung des Senders Sat.1 und seiner manchmal doch sehr schrillen Galionssendung Ran wurden aufs Korn genommen. Die Sendung Privatfernsehen fand in Hamborn 07 schnell so ihren urigen Liebling. Und die Sendung wurde Trikotsponsor der Hamborner und der WDR finanzierte die Stadionzeitung des Traditionsvereins, übrigens auch Spitzname Die Löwen. Okay. Kurze Zeit später kam Küppersbusch in seiner Sendung zum Schluss, es muss eine Neuauflage dieses historischen Spiels von 1952 her. Gesagt, getan, der Präsident der Hamborner besuchte, begleitet von einem Kamerateam, dann den FC St. Pauli und seinen damaligen Manager Helmut Schulte am Millerntor. Und da hören wir mal kurz rein.
Ja, es ist wahr, dass Hamborn 07 als erster deutscher Fußballverein live im Fernsehen war und dass der 4:3-Sieg gegen St. Pauli 44 Jahre her ist. Es stimmt auch, dass der heutige Löwenpräsident letzte Woche in Hamburg Revanche angeboten hat und dass St. Pauli mitmacht.
Hiermit wird verkündet, dass der FC St. Pauli am 2. Februar bei Hamborn 07 zu einem Freundschaftsspiel antritt, im Holtkamp. Es soll eine Neuauflage des ersten Spiels im deutschen Farbfernsehen, im deutschen Schwarz-Weiß-Fernsehen sein. Steht da drin.
Ja, super. Darf ich mich dafür bedanken?
Ja, super.
Hiermit wird verkündet. Super.
Also es hat den Präsident von den Hamburger Löwen faktisch aus dem Sitz gerissen. Ja, es kam also, nachdem der Präsident der Hamburger Löwen komplett aus dem Sitz gerissen wurde von Helmut Schulte, kam es nun also zur Neuauflage und der WDR übertrug live. Küppersbusch begleitete dann live für den WDR das Spiel als rasender Reporter. Auch da hören wir jetzt mal kurz rein und wundert euch nicht, am Anfang hört man so ein bisschen Musik, das ist Götz Alsmann, der live bei den Hamburger Löwen mit seiner Band Musik spielt zur Feier des Tages, denn es wurde alles live übertragen vom WDR und Götz Alsmann übrigens damals einer der größten Stars des WDR mit seiner damals noch laufenden Sendung Zimmerfrei und wir hören jetzt mal in den Bericht rein.
Die Idee zum Rückspiel in Duisburg hatte Friedrich Küppersbusch, die Macher von Privatfernsehen, mit einem feinen Gespür für die Mischung aus Tradition und Zeitgeist. Das Spiel von einst begeistert auch heute noch. Und wir erfuhren sogar, dass das Spiel von 52 prägende Auswirkungen hatte.
Ich kann mich noch genau erinnern, meine Mama hatte mich gerade gewickelt. Und plötzlich flimmerten diese Bilder übers Fernsehen.
Und du warst still?
Ich war ganz ruhig. Und plötzlich habe ich geschrien. Das war die 87. Minute. Da kam dieses Elfmeter-Tor. Es war wunderbar.
Ja, es war wunderbar. Ihr hörtet übrigens gerade quasi die Stimme des Pots. Manfred, genannt Manni Breukmann. Lange Jahre einer der bekanntesten Hörfunk- und Sportreporter des WDR. Auch Prominenz wie WDR-Intendant Fritz Pleitgen oder Marie-Louise Marian alias Mutter Beimer waren vor Ort, um sich dieses Spiel anzugucken. Mutter Beimer natürlich bekannt aus der Lindenstraße.
Selbstverständlich.
St. Pauli verlor 1952 mit 3:4 und der Mann, der das goldene Tor für Hamborn schoss, war 1997 auch bei der Neuauflage wieder vor Ort. Helmut Sadlowski. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Dieses 4:3 sahen im Fernsehen live gerade mal 4000 Zuschauer und er erzielte es, keine Diskussion.
War berechtigt, weil einer auf Linie mit der Hand abgewehrt hat. Ne? Und da ging meine Mannschaftskameraden nach hinten gelaufen. Also blieb mir ja gar nichts übrig, als einer musste ja schießen. Ne?
Ja, einer musste ja schießen, sagt Helmut Sadlowski, und der das den entscheidenden Elfmeter zum 4:3 für Hamborn am Millerntor verwandelte. Und was ihr nicht sehen konntet in diesem Bericht, denn es ist ja ein Podcast und kein Seecast, dass sich just in diesem Moment des Interviews mit Helmut Sadlowski ein Mann mit stabiler Kurzhaarfrisur, Bomberjacke und einem grauen Kapuzenpullover mit der Aufschrift Übersteiger und einem Klaus Störtebecker-Konterfei durchs Bild quetscht und Helmut Sadlowski einen interessierten Blick zuwirft. Mein heutiger Museumskollege Ronny Galzinski, ehemaliger Übersteiger-Redakteur und Mitglied der AGIM, quetschte sich da also gerade durchs Bild. Einige Monate später, im Jahr 1997, sollte er etwas für Unruhe im Verein sorgen, als er als Antragsteller für die AGIM seine Unzufriedenheit über den Namen Wilhelm-Koch-Stadion äußerte. Auch das ist eine andere Geschichte. Und aufgrund dieser Hintergrundinformationen, und ich hoffe, Ronny verzeiht mir das, liegt der Verdacht nahe, dass in Hamborn noch etwas anderes passiert sein muss als ein netter Kick des FC St. Pauli im Duisburger Norden. Denn ihr fragt euch mit Sicherheit erstmal, das ist ja alles schön und gut, aber war das Thema nicht Hafen? Warum erzählt er jetzt seit gefühlt einer halben Stunde von Hamborn 07, Götz Alsmann und Mutter Beimer erstmal die Verbindung, denn Duisburg hat den größten Binnenhafen der Welt. Dadurch finden sich in Duisburg über 700 Brücken, mehr als in Venedig und St. Petersburg. Aber damit steht Duisburg europaweit natürlich nicht auf Platz 1. Die Nummer 1 in Europa mit knapp 2500 Brücken ist natürlich
Hamburg.
Richtig. Und da wären wir wieder beim Thema, womit ich auch prompt wieder zum Spiel nach Hamborn am 19. Januar 1997 zurückgehe. Denn das Fanzine Splitter fasste das Spiel ungefähr so zusammen. Für Unterhaltung, sofern man denn auf diese Art von Unterhaltung steht, sorgten diverse Zelte mit Bier, Wurst und Live-Musik.
Ich stehe auf diese Art von Unterhaltung, muss ich sagen.
Genau. Live-Musik übrigens, der erwähnte Götz Alsmann. Ja. Dazwischen wuselten ständig irgendwelche armen Studenten-Hippies in Captain Blaubeer, Hein Blöd oder Maulwurf-Kostüm herum, um bescheuerte Faxen zu machen.
Die Maus war auch da. Ganz wichtig. Erinnere ich noch.
Die Maus, genau. War ja der WDR. Der Bus aus Hamburg mit dem üblichen Pöbel wuselte ebenfalls schon herum. Allerdings mehr an den Bierständen. Und als es soweit war, das Spiel meine ich, platzierte sich der Block dann im kleinen Stadion, das heute rund 3500 Zuschauer fasste. Das Spiel war natürlich irgendwie scheißegal. In Klammern, unsere Profis blamierten sich nicht. Immerhin. So konzentrierte man sich darauf, Hafenkrankenhausgesänge anzustimmen. Besonders immer dann, wenn sich eine mobile Kamera zwecks Interview in unserer Nähe befand, was im TV wohl ganz gut rüberkam. Gut rüber kam sicherlich auch das jetzt schon legendäre Interview unseres Sunday-Strippers Ralf. Siehe unten. Dazu kommen wir gleich noch. Um der Hafenkrankenhausgeschichte ein wenig Nachdruck zu verleihen, startete ein Kommando samt mitgebrachten 10-Meter-Transpi, in Klammern Hafenkrankenhaus bleibt, sonst gibt es einen Elfmeter im Rathaus mit der Unterschrift der Profis, kurz vor Schluss eine Pitch-Invasion. Was tut man nicht alles? Insgesamt recht kultig, die ganze Angelegenheit. Hm. Es war also sehr kultig in Hamborn und Fans des FC St. Pauli haben also ein Transpi gezeigt, auf dem stand: Hafenkrankenhaus muss bleiben, sonst gibt es einen Elfmeter im Rathaus.
Das war die komplizierteste Überleitung zu dem Begriff Hafen,
ja,
der Podcast-Geschichte vermutlich.
Das war der Plan. das Hafenkrankenhaus also.
Ah, jetzt.
Weil, darum, wegen der Hafen, weißt du?
Darum geht es nämlich in dieser Geschichte und um Hamborn 07. Also das Hafenkrankenhaus. Worum ging es da eigentlich und was war das Hafenkrankenhaus auf St. Pauli, denn es gibt es heute nicht mehr. Um kaum ein anderes Krankenhaus ranken sich so viele Geschichten wie um das Hafenkrankenhaus auf St. Pauli. Gehen wir zurück ins Jahr 1900. An der Westseite der Seewartenstraße, direkt in Sichtweite zum Hamburger Hafen, entstand ein Krankenhaus, ursprünglich als Polizeikrankenhaus gegründet, in dem sich, Zitat, sich in Gewahrsam befindende Männer behandelt werden sollten. Doch die Nähe zum Hafen und zur Reeperbahn prägte das Krankenhaus. Pastor des Krankenhauses war übrigens Clemens Schulz. Er war zudem der Pastor der St. Pauli-Kirche und Mitglied im St. Pauli-Turnverein. Die Chronik des Hafenkrankenhauses schreibt, ich zitiere, schon bald gab es eine Abteilung für die zwangsweise Behandlung von Geschlechtskrankheiten, Reinigungs- und Desinfektionsabteilung. Ein gesichertes Unruhigenhaus zur Verwahrung von Tobsüchtigen und Deliranten, ein Leichenschauhaus und 20 Frauenbetten mit einer Einrichtung für Notgeburten. Von Beginn an war das Krankenhaus eine Verbands- und Aufnahmestation angegliedert und es werden auf der Straße oder an öffentlichen Plätzen erkrankte, verletzte oder bewusstlose Personen aufgenommen. Hierzu namentlich auch die auf Schiffen im Hafen oder auf Werften verunglückten Personen.
Unruhigenhaus, so.
Ein Unruhigenhaus.
Ja. Das Unruhigenhaus der Liga.
Auch die Unfallchirurgie wird ein Kernstück der Einrichtung. Doch nicht nur Gäste auf der Reeperbahn mit zu viel Promille-Intus profitierten also davon. Auch der FC St. Pauli und dessen Sportler waren Stammgäste an der Seewartenstraße. So schrieb zum Beispiel die Vereinszeitung 1936, unser Willi Fredriksen hat sich beim Rugby-Training das rechte Bein verletzt. 4 Wochen hütet er nun das Bett im Hafenkrankenhaus. Wir wünschen dir, lieber Willi, gute Genesung. 4 Wochen, weil er sich das rechte Bein verletzt hat.
Nach dem Bruch. Ich würde sagen, da senden wir auch mal gute Genesung zu wünschen.
Gute Besserung, Willi. Und nicht nur Rugby, auch Fußball ist ein gefährlicher Sport. Im Februar 1951 musste Vereinslegende Harald Stender für 4 Wochen mit doppeltem Schädelbasisbruch im Hafenkrankenhaus behandelt werden.
Das klingt auch unangenehm.
Absolut, genauso lange wie Willi Fredriksen. Bei einem Heimspiel gegen Werder Bremen war er mit seinem Gegenspieler Dragomir Ilić zusammengestoßen und zog sich beim Aufprall auf dem gefrorenen Boden diese folgenschwere Verletzung zu, die ihm aufgrund seiner langen Ausfalldauer die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft gekostet haben soll.
4 Wochen?
Naja, also 4 Wochen im Krankenhaus nach dem Schädelbasisbruch. Bleibt noch ein bisschen länger.
Mindestaufenthaltsdauer vielleicht auch im Hafenkrankenhaus.
Ich glaube auch. Kleiner Trost, St. Pauli gewann das Spiel mit 5:2. Gut möglich, dass Harald Stender als Stargast des Krankenhauses auch von Dr. Henning Brütt behandelt wurde. Ärztlicher Direktor und einer der bedeutendsten Unfall- und Neurochirurgen der deutschen Nachkriegszeit. Unter der Leitung von Dr. Henning Brütt und dessen Nachfolger Dr. Gerhard Künscher erregte das Krankenhaus internationales Aufsehen im Bereich der Unfallchirurgie. Dr. Henning Brütt war bereits seit 1930 Leiter des Hafenkrankenhauses. 1933 trat er in die NSDAP ein und machte sich im Laufe seiner Leitung an NS-Medizinverbrechen schuldig. So wurden im Hafenkrankenhaus unter anderem Zwangskastrationen an homosexuellen Männern durchgeführt, persönlich von Brütt vorgenommen. Das Krankenhaus arbeitete eng mit der NS-Justiz zusammen und wurde 1934 von Staatssekretär Georg Ahrens auserkoren, ein nationalsozialistisches Musterkrankenhaus zu werden. Er machte es zu einer Ausbildungsstätte der sogenannten braunen Schwesterschaft. Diese Schwesternschaft behandelte nur noch im sogenannten Volkswohl und gegen angeblich, Zitat, unwertes Leben, der Beginn der NS-Euthanasie. In einigen Fällen wurden Personen vom Krankenhaus auch in Tötungsanstalten überstellt, wo sie Opfer der NS-Euthanasie wurden. 1944 spielte eine Szene des Films Große Freiheit Nummer 7 im Hafenkrankenhaus. Hannes, gespielt von Hans Albers, besucht seinen Bruder Jan auf der Krankenstation. Ein Film, der das von Hans Albers gesungene Lied Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 richtig berühmt machte. Geschrieben wurde das Lied allerdings schon im Jahre 1912 von einem Mann namens Ralf Arthur Hobberts. Albers war wie so oft nur der Performer des Liedes. Dem Regisseur Helmut Keutner wurde aufgrund des melancholischen und resignierten Untertons des Filmes übrigens Wehrkraftzersetzung vorgeworfen. Dr. Henning Brütt musste nach Kriegsende für 4 Monate seine Leitung im Krankenhaus aufgeben, bevor er im März 1946 im Entnazifizierungsverfahren vom Mitläufer zu entlastet eingestuft wurde und wieder die Leitung übernehmen konnte.
Das ist ja nicht ungewöhnlich gewesen.
Brütts Nachfolger 1957 wurde dann Dr. Gerhard Künscher. Er war der Erfinder der Marknagelung, ein chirurgisches Verfahren zur Versorgung von Brüchen der Röhrenknochen, wobei das Eintreiben eines langen Metallstifts in das Knochenmark den Bruch von innerhalb des Knochens versorgen sollte. Künscher war ein Pionier der Medizin und ein, ich zitiere, unorthodoxer und unangepasster Mann, der zur Polarisierung neigte. Am 1. Januar 1931 trat Künscher in die NSDAP ein, wenig später in die SA. An der Universität Kiel war er der sogenannte Führer des NS-Dozentenbundes. Während seiner Zeit als Mediziner an der Front beging er sogenannte Humanexperimente. Er verfeinerte die Technik der Marknagelung an Kriegsgefangenen. Doch aufgrund der deutlich verbesserten Heilung der Kriegsgefangenen wurde die Anklageschrift durch die US-Militärjustiz fallen gelassen und man versuchte sogar Kündscher für sich zu gewinnen. Im Jahr 1968 sorgte das Hafenkrankenhaus wiederum deutschlandweit für Aufsehen. Der NDR strahlte am 19. Februar 1968 die erste Folge der Serie Hafenkrankenhaus aus. Es war damit die erste deutschsprachige Arztserie in der Geschichte des Fernsehens. Und diese Sendung hat ein sehr eigenwilliges Intro, was ich euch nicht vorenthalten möchte.
Jeden von uns kann es treffen. Ein Unfall, eine Krankheit. Das Geheul der Sirenen bahnt uns den Weg ins Krankenhaus. Hilflos sind wir, voll Angst und Hoffnung.
Ich will nicht ins Krankenhaus, ich will nicht!
Angewiesen auf Menschen, von deren Können und Hilfsbereitschaft unser Leben abhängen kann.
Ja, ich will nicht ins Krankenhaus. Schön, das ist also die Serie Hafenkrankenhaus. 13 Episoden lang kümmerte sich Schwester Inge um die Sorgen und Nöte ihrer PatientInnen. Doch der Ruhm des Hafenkrankenhauses trotz dieser Serie verblasste und bereits 6 Jahre später, Mitte der 70er Jahre, stand das Hafenkrankenhaus erstmals vor der Schließung. Eine Station wurde bereits geschlossen, doch dann kam es zu einer denkwürdigen Katastrophe im Hamburger Hafen. Am Abend des 9. Januar 1976 kommt es an der Werft von Blohm und Voss bei dem Neubau des Containerschiffs Anders Maersk zu einer Explosion des Dampfkessels. 12 Arbeiter sind durch die Druckwelle sofort tot, 29 schwer verletzt. 3 Männer sterben auf der Fahrt in entfernte Krankenhäuser und das Hafenkrankenhaus öffnet noch in der Nacht die bereits geschlossene Station, um Schlimmeres zu verhindern. Dadurch wird die Relevanz des Krankenhauses an dem Standort noch einmal deutlich. Doch 1994 kündigt sich die endgültige Schließung des Hafenkrankenhauses an. Der Krankenhausplan 2000 von CSU-Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer sah unter anderem den Abbau von 913 Betten in Hamburg vor. Als kleinstes Hamburger Krankenhaus in einem Stadtteil mit eher schwacher Sozialstruktur und eher wenig politischer Lobby wurde das Hafenkrankenhaus also als entbehrlich angesehen. Es kam zu starken Protesten, Demonstrationen, Solidaritätsbekundungen und Unterschriftenaktionen. Bekannte Hamburger Persönlichkeiten wie Heidi Kabel, Carlo von Tiedemann, Lido Wanders, Corny Littmann und der FC St. Pauli beteiligten sich an einer Plakatkampagne, die hieß »Das Hafenkrankenhaus muss bleiben«. Die Bürgerinitiative »Ein Stadtteil steht auf« wurde gegründet. Die Initiative besetzte Anfang 97 unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit die Station D. Zu diesem Zeitpunkt waren 87% der Hamburger Bevölkerung gegen die Schließung. Und wir hören mal kurz in eine Spiegel-TV-Reportage rein.
Seit 3 Wochen hat auch Hamburg eine Montagsdemonstration. Aufgebrachte Hanseaten wollen sich in Zukunft regelmäßig zum Wochenbeginn treffen. Sie kämpfen für das traditionsreiche Hafenkrankenhaus, das nach dem Willen der Politiker geschlossen werden soll. Seehofers Sparkurs führt auch in Hamburg zum Kliniksterben.
Wenn das Hafenkrankenhaus schließt, dann gibt es wirklich Tote. Aber ein Menschenleben ist wahrscheinlich nichts mehr wert. Und darum sind wir hier auf der Straße. Gar nicht so um die Arbeitsplätze, sondern es geht wirklich um Menschenleben.
Akut gefährdet ist bei einer Schließung die Erstversorgung der Bewohner von St. Pauli und der Hafenbeschäftigten. Dazu kommen noch die Touristen, die sich Jahr ein, Jahr aus zu Millionen im Amüsierviertel zwischen Landungsbrücken und Reeperbahn tummeln.
Ja. Also klare Worte damals bei Spiegel TV zu den Protesten um die Schließung des Hafenkrankenhauses. Und selbst das WWW, das World Wide Web, wurde im Frühjahr 1997 für den Protest genutzt.
Danke, dass du das nochmal erklärt hast.
Ja, manche Leute kennen das ja nicht mehr.
Nicht mehr, genau.
Ein Medizinstudent aus Hamburg nutzte das neue Medium, um auf die Situation aufmerksam zu machen. So hieß es auf der Homepage, ich sag mal so teilhumoristisch. Ein Kommando von 80 Straßenkämpfern aus St. Pauli hat am Montag, den 3. Februar, das Hafenkrankenhaus gestürmt und besetzt. Die Patienten wurden nicht als Geiseln genommen. St. Pauli ist nicht nur Heimat des bekannten Fußballclubs, sondern auch sozialer Brennpunkt. In keinem anderen Stadtteil in Hamburg leben so viele Menschen, vor allem auch Jugendliche, auf der Straße. Gerade für sie ist es wichtig, dass es auf St. Pauli nicht nur vom Senat geplant eine Notfallambulanz, sondern auch die Möglichkeit einer stationären Behandlung gibt. Nach noch unbestätigten Gerüchten soll Bürgermeister Foscherau den Aktivisten um Holger Harnisch, in Klammern Initiative zum Erhalt des Hafenkrankenhauses, und Frank Eisen, in Klammern Büro für notwendige Einmischung, freies Geleit in ein sicheres Drittland, vermutlich Kuba, zugesichert haben. Eine Stellungnahme der Besetzer liegt hierzu noch nicht vor. Der Kampf geht weiter. PS: An den montäglichen Stadtteilrundgängen und der Besetzung kann jeder teilnehmen. Wem es zu Hause vor der Glotze langweilig wird oder wer plötzlich einen Bewegungsdrang verspüren sollte, kann seine Ideen und Energien hier einbringen. Und ich nutze diese Möglichkeit, um nochmal nach Hamborn zurückzugehen. denn dort stürmten also die Fans des FC St. Pauli in der 80. Minute, wie vom Splitter-Fanzine erwähnt, also den Platz. Friedrich Küppersbusch nutzte die Gunst der Stunde, um sich einen beteiligten Fan zu schnappen, und fragte investigativ nach. Es gibt dazu auch eine Videoaufzeichnung. Ich lese es aber lieber, denn der Splitter hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, was dieser Fan nun, also Friedrich Küppersbusch, ins Mikrofon diktierte. Ich zitiere also aus dem Splitter. Mit der Überschrift Ralfs Rhetorikkurs Teil 1. Mit Friedrich Küppersbusch, in Klammern WDR, und Ralf-Dieter Splett vom Übersteiger. Thomas, du wirst ihn wahrscheinlich gut kennen.
Ja, doch, ja.
Küppersbusch, das ist der Chef vom Übersteiger. Ich kenne Ihren Namen noch gar nicht. Ralf? Ralf, ich bin ein Redakteur. Also wir sind ein Kollektiv von mehreren Leuten, von 25 Leuten. Küppersbusch, das finde ich ein Stück weit irgendwie sehr wichtig. Können wir mal Aufklärung kriegen über dieses Hafenkrankenhaus-Banner? Was ist denn da gerade auf dem Platz getragen worden? Ralf? Ja, natürlich, also auf jeden Fall. Und zwar, wie vielleicht auch durch die Presse ging, auch überregional, sind halt die auf Bundesebene halt eben die, wird halt gesagt, dass die Krankenhäuser halt sparen müssen oder die einzelnen Etats. Küppersbusch. Und das ist ein Krankenhaus in Hamburg, das ihr nicht hergeben wollt? Ralf. Genau, und insofern ist nämlich wie ein Stadtteil, weil da auch halt viele Leute verarztet werden, auch vor Ort halt eben. Und das ist konkret halt auch ein Stadtteil, wo es halt St. Pauli ist, ein armer Stadtteil. Und wenn ein Krankenhaus geschlossen wird, hat das eine unheimliche Auswirkung, weil die Leute, die halt, Küppersbusch, jetzt weiß es die Nation. Ich kriege hier gerade Bescheid, dass das Spiel so ereignisreich ist, dass ich zurückgebe zu Tom Teunissen. Vielen Dank.
Ein ja. Highlight der Fernsehgeschichte.
Genau. Der Splitter fügt noch ein kleines Sternchen hinzu. Rhetorik laut Duden, Redekunst, Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung der Rede. Also Ralf Übersteiger, Redakteur, hat sich quasi unsterblich gemacht beim WDR. Und Inhalt schlägt dir natürlich auch die Rhetorik, das ist ja klar. Wie ihr aus dem Splitterbericht vorhin ja auch entnehmen konntet, war das gezeigte Banner, also Hafenkrankenhaus bleibt, sonst gibt es einen Elfmeter im Rathaus. Von den Profis des FC St. Pauli übrigens unterschrieben worden. Nicht zur Freude von Vereinspräsident Heinz Weisener, der den FC St. Pauli als absolut unpolitisch in der Öffentlichkeit verstehen wollte. Das passte dem Fanzine Pieper Millantor gar nicht.
Von dem habe ich noch nie gehört.
Das Pieper Millantor war ein Fanzine, wo ein Mann unter anderem mitgearbeitet hat, der heute sich Präsident des FC St. Pauli nennt.
Auch, ja.
Unter anderem.
No way.
Und in seiner nächsten Ausgabe lag der Pieper Millantor eine ja, richtig feurige Beilage dazu, die folgenden Wortlaut hatte, die Thomas bitte einmal vorlesen kann.
Ja. Das ganze ja, Flugblatt, kann man sagen, hat die Überschrift Hafenkrankenhaus bleibt von zwei Fußbällen eingerahmt. Und hat den Text: Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass Spieler und Verein vor 3 Wochen sich eindeutig für den Erhalt des Hafenkrankenhauses ausgesprochen haben. So wurde das Transparent, Hafenkrankenhaus bleibt, sonst gibt es einen Elfmeter im Rathaus. Oh nein, sonst gibt es einen Elfer im Rathaus, von allen Spielern unterschrieben. Diese Aussage gegen die Schließung des Hafenkrankenhauses und die Unterstützung des Kampfes zum Erhalt stieß jedoch nicht überall auf Begeisterung. Mittlerweile sieht sich das Präsidium gezwungen, unter Verweis auf den Paragraph 2 unserer Satzung alle Äußerungen zum Thema Hafenkrankenhaus zu verbieten. Dieser Paragraph sagt aus, dass der Verein unpolitisch zu sein hat. In der Vergangenheit hat sich der Verein aber sehr wohl und berechtigt zu politischen Themen geäußert, zum Beispiel die Demo im Stadion gegen Rassismus und ähnliches. Dass der Verein sich in der jetzigen Situation so bedeckt hält, scheint andere Gründe zu haben. Gründe, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem, auch von uns gewollten, Stadionausbau und möglicher Unterstützung durch den Hamburger Senat liegen dürften. Es scheint, dass die Stadt dem Verein droht, den Ausbau zu verhindern, falls er in dem Konflikt um das Hafenkrankenhaus Stellung bezieht. Und unser FC St. Pauli reagiert, und zwar nicht so, wie wir es von den Spielern in besten Zeiten gewohnt sind, mit Biss, Einsatz und Kampf bis zum Umfallen. Nein, der Verein verpasst den Spielern einen Maulkorb. Kein Spieler darf sich mehr öffentlich zu diesem Thema äußern. Der Verein selbst verweigert jegliche Stellungnahme. Unserer Vereinsführung ist, auch wenn sie immer mit der Viertelverbundenheit kokettiert, scheinbar der Bezug zum Viertel völlig abhanden gekommen. Dieses Verhalten unseres FC, oder besser unserer Vereinsführung, finden wir skandalös. Wir fordern, jetzt fett gedruckt sozusagen, keine Maulkörbe für die Spieler, ein klares Ja zum Hafenkrankenhaus, auch vom FC St. Pauli, heute ein 3:0-Sieg am Müllerntor. Schließt euch nach dem Spiel der Demo zum Hafenkrankenhaus an. Kommt alle zur nächsten Montagsdemo um 17 Uhr. Und dann noch als Ende. Wir danken den Fans, die uns schon letzte Woche unterstützt haben. Wir werden während der Halbzeitpause ein Transparent Laola-mäßig rumgehen lassen. Wir hoffen, dass ihr uns nicht im Stich lässt.
Thomas, ist das Transparent Laola-mäßig rumgegangen?
Das weiß ich nicht. Also ich erinnere mich, weil ich ja auch, wie schon kurz angedeutet, ja in Hamburg mit dabei war, erinnere ich mich natürlich an die Szene auf dem Platz. Ich war nicht mit auf dem Platz, aber sonst das am Spiel danach oder was jetzt vom Pieper da, das erinnere ich nicht. Und ob es Laola-mäßig rumgetragen wurde, weiß ich auch nicht.
Wie auch immer es Laola-mäßig rumgetragen wird.
Ja, immer hoch und runter, damit keiner was lesen kann. Ich weiß es nicht.
Ja, und es half auch am Ende alles nichts. Im Jahr 1997 wurde das Hafenkrankenhaus dann endgültig geschlossen. Man einigte sich im Senat darauf, dass das bis heute existierende Gesundheitszentrum im ehemaligen Gebäude des Krankenhauses zu etablieren sei. Und dies hat dann eben bis heute Bestand. Und die bewegte Geschichte des Hafenkrankenhauses endete also nach 97 Jahren. Sie bewegte nicht nur den Hafen und den Stadtteil St. Pauli, sondern auch dessen bekannten Fußballclub und dessen Fans. Farewell, Hafenkrankenhaus.
Ja, wilde Geschichte. Im Übrigen habe ich nochmal nachgeguckt, Hamborn hat dieser Sieg 1952 da nicht viel gebracht. In der nächsten Runde sind sie dann bei Alemannia Aachen ausgeschieden. Insofern hätten wir auch sein können.
Das hätten wir sein können.
Ich habe mir da auch noch ein bisschen ein paar Gedanken gemacht, die ich jetzt mal vortragen möchte, wenn euch das recht ist.
Das ist okay.
Ich sehe jetzt positive Gesichter, sehr schön.
Immer positiv.
Ja. Genau, wir haben es ja für ein im wahrsten Sinne naheliegendes Thema entschieden, den Hafen eben, aber als das feststand, habe ich mir mal überlegt, was verbindet den FC St. Pauli jetzt eigentlich mit dem Hafen, also abgesehen von der örtlichen Nähe, und da fielen mir zunächst diverse Mannschaftsfotos ein. Ist natürlich jetzt im Podcast ein bisschen schwierig, Mannschaftsfotos zu zeigen, deswegen beschreibe ich sie mal, vielleicht fällt einigen das Motiv dann auch ein. Ein, wie ich finde, sehr schönes Motiv gab es nämlich 1991. Da posierte das Team vor dem Museumsschiff Rickmer Rickmers. Das ist, wie ich finde, immer noch ein sehr schönes Bild. Also vor diesem grünen Segelschiff, das da ja neben der Cap San Diego liegt. Das fand ich ein sehr hübsches Mannschaftsfoto. Dann gab es 1997 ein Foto mit dem Gebäude der Landungsbrücken im Hintergrund. Und dann gab es eine richtige Serie. Nämlich ein Jahr später ist man dann in der Speicherstadt gewesen, um sich ablichten zu lassen. Und im Hintergrund sind so ja riesige Schiffsschrauben zu sehen, also nicht echte, sondern ein Foto, ein riesiges Foto an einem Gebäude. Und zwar wurde da damals eine Titanic-Ausstellung gezeigt in einem Gebäude der Speicherstadt. Ich glaube tatsächlich sogar im Gebäude, wo jetzt das Miniatur-Wunderland drin ist.
In welchem Jahr war das?
98 müsste es dann gewesen sein. Oder nee, 97, 98, irgendwie in der Zeit auf jeden Fall.
Spruchmetaphern auch angebracht.
Ja, genau. Es erinnere ich deswegen auch noch ziemlich gut, weil ich habe tatsächlich in dieser Titanic-Ausstellung mal hin und wieder mal Museumsaufsicht gemacht, so als Nebenjob. Guck an, was man.
Bist du ein Titanic-Experte?
Nein, überhaupt nicht. Aber es war natürlich alles sehr, sehr dunkel, was sollte ja ein bisschen suggerieren, man ist jetzt irgendwie unter dem Meer und ist in diesem Wrack irgendwie zu Hause sozusagen und durchstöbert da so ein bisschen mit dem Rundgang da. Das Ganze, deswegen war das alles sehr, sehr dunkel, sehr, sehr, immer so komische Geräusche, so Unterwassergeräusche und das war alles ein bisschen spooky, das fand ich jetzt jedenfalls, um da sozusagen auch stundenlang zu verbringen und da irgendwie rumzuschleichen und die Leute zu beobachten.
Das ist geil.
Aber gut.
Ich finde das eher spooky, dass du da rumgeschlichen bist und die Leute beobachtest.
Naja, weil ich war ja Aufsicht, ich musste ja, das war mein Job so.
Schon klar.
Nun, gut, okay. Egal, aber wieder zurück zum Thema. Noch ein Jahr danach, 1999, hat dann das Team die Elbe im Hintergrund und man steht auf der Kölberntreppe. Wer nicht weiß, wo das ist, also links auf dem Foto ist ein offensichtlich leerstehendes, schon damals herunterkommendes Gebäude, das steht auch natürlich schon lange nicht mehr. Und rechts ist das Haus, in dem unter anderem die Kneipe Schellfischposten ist. Also auf der Höhe, da oben ist so eine Treppe eben und da hat sich die Mannschaft aufgereiht. Und dann, das hatten wir gerade, glaube ich, war das sogar in der letzten Ausgabe, genau, weil zu dieser Viva Kuba, wie auch immer, Kampagne 2004, was dann ja, da gab es ja auch dieses Foto, was wir, glaube ich, beschrieben haben auf der ersten Viva-Ausgabe. Mhm. Da sitzt das Team ja in dieser Beachbar an der Elbe, dieses Strand Pauli war das da, glaube ich.
Ich dachte, das wäre auf Kuba gewesen.
Nee, nicht ganz. Kuba war ja dann erst im Winter, so. Im Winter danach. So. Aber dieses Foto ist tatsächlich auch am Wasser aufgenommen worden, immerhin. Genau, das sind so sehr auch ein bisschen hergeholte, hinzugegebenermaßen Verweise auf St. Pauli und den Hafen. Dann kam mir, das hatten wir aber auch schon, der sogenannte Hafenpokal in den Sinn, den wir 1989 gespielt haben bei uns im Stadion. Den hatte Christopher aber schon in Folge 12 verarbeitet. Also auch hier gerne nachhören, wenn es noch nicht kennt. Und dann, naja, klar, Hafen, worauf kommt man dann auch ganz schnell? Die Hafenstraße.
Richtig.
Natürlich.
Ja, klar.
Aber auch das ist natürlich hinlänglich bekannt. Abgesehen davon könnte man das auch immer noch in unserer Ausstellung gerne anschauen, die Thematik. Und dann, tja, kam mir die Frage auf, ob denn viele Menschen, die mit dem FC St. Pauli verbunden sind, vielleicht im Hafen gearbeitet haben. Wäre ja auch möglicherweise naheliegend. Eine bekannte Person oder vielleicht früher bekannte Person war zum Beispiel der legendäre Jugendleiter Richard Rudolph. Interessanterweise, er hatte ja den noch weiter bekannten Namen, Käppen
ja.
Rudolph. Es würde natürlich schon nahelegen, dass das daher kam, dass er wirklich ursprünglich Barkassenkapitän war, aber dieser Spitzname kam wohl daher, dass er als Jugendlicher Kapitän einer Straßenmannschaft war, die dann irgendwie im FC St. Pauli irgendwann mal aufging, beziehungsweise damals noch im Turnverein.
Warte mal, aber er war auch Barkassenkapitän?
Er war auch Kapitän, ja, aber dieses Käppen kam wohl tatsächlich aus diesem fußballerischen Hintergrund.
Ich dachte, das hätte irgendwas mit seiner Kappe zu tun.
Das wäre die nächste Variante. Er hat ja auch immer so eine Schiffermütze irgendwie aufgehabt. Ja, das einmal vielleicht drei Möglichkeiten.
Ja, Helmut Schmidt auch getragen haben. Kevin Schmidt.
Ja, wer weiß, vielleicht wurde er intern so genannt, wer weiß es. Genau, Captain Rudolph ist dann ja aus dem Ersten Weltkrieg berufsunfähig mit einer Verletzung wieder nach Hause gekommen, ist deswegen nicht weiter Barkassenkapitän gewesen und war ab 1919 bis Mitte der 60er Jahre für den Verein tätig. Und es hatte ja auch eine große Bedeutung, die Jugendarbeit, weil, also man kann eigentlich sagen, bis Ende des Zweiten Weltkrieges kamen ja eigentlich die Spieler der Herrenteams fast ausschließlich aus der eigenen Jugend. Das hat sich dann natürlich im Laufe der weiteren Zeit und heute natürlich erst recht ein bisschen aufgeweicht, dass dann nur noch wenige Spieler aus der Jugendabteilung auch wirklich in die Herrenteams kamen. Aber damals war das eigentlich das Anführungsstrichen Hauptgeschäftsmodell, deswegen war natürlich seine Rolle auch recht wichtig. Wen haben wir da noch? Der ehemalige Vizepräsident Max Uhlig hatte einen Hafenbetrieb 1929 gegründet, der im Bereich so Lagerei, Umschlag, Container später auch tätig war. Und dann gab es noch den Hafenarbeiter Willy Brunsen, also St. Pauli Willy.
Ach, St. Pauli Willy.
Ja, ja. Oder den ehemaligen Matrosen Theodor Vetter, Tattoo Theo, genau. Wolltest du das gerade sagen? Pardon. Und dann hätten wir noch Volker Ippich. Denn der ist ja, natürlich, wir wissen, Fußballer, Torwart und danach war er Torwarttrainer, wissen wir auch. Aber er ist dann ja auch, ich glaube sogar bis heute, aber auf jeden Fall ist er als Lascher im Hafen tätig. Und jetzt ist die Frage, was ist ein Lascher?
Ich wollte es gerade sagen.
Wisst ihr es? Oder?
Ich hab mal in der 10. Klasse ein Referat über St. Pauli gehalten, den Hafen. Und ich wusste dann mal für also einen kleinen Moment meines Lebens, was ein Lukenvize ist. Aber jetzt weiß ich es auch nicht mehr.
Immerhin. Ein Lascher ist jemand, der Container befestigt auf Schiffen, beziehungsweise die natürlich auch wieder löst, wenn sie dann gelöscht werden. Also das sind natürlich keine Seile heutzutage, aber einfach Containerbefestigung an Schiff und lösen derselben. Das ist ein Lascher. Fallen euch jetzt spontan noch andere Menschen ein, die irgendeinen Hafenbezug haben? So ganz, also jetzt so ganz, nee, mir nämlich auch nicht. Nee.
Fans vielleicht maximal noch, die im Hafen
arbeiten. Ja gut, das, da gibt es natürlich, klar. Das,
die gibt es auch.
Die gibt es natürlich auch, richtig, ja. Ich habe da trotzdem nicht dann noch einen weiteren Ansatz verfolgt, nämlich uns bekannte Berufe von Vereinsmitgliedern zu durchforsten.
Ja.
Da gab es nämlich in früheren Zeiten doch so einige Infos, als Datenschutz offenbar noch ein Fremdwort war, für uns als forschende Menschen natürlich sehr wertvoll, wenn da so Geburtsdaten, Adressen und eben auch Berufe in Vereinsveröffentlichungen genannt werden. Sehr praktisch hin und wieder. Wir haben da mittlerweile so eine recht umfangreiche Namensliste mit über 4000 Namen von Vereinsmitgliedern, zwar mehrheitlich aus dem Turnverein, aber auch aus dem FC St. Pauli dann. Zum Beispiel aus alten Mitgliederbüchern, so von 1874 oder von 1902, aus Vereinszeitungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Oder es gab sogar eine gedruckte Mitgliederliste 1948, die ist auch sehr, sehr wertvoll für uns, weil auch da eben genau all diese ganzen Daten mit Geburtsdatum und so weiter alles beisteht und eben halt Berufe. Und da finden sich natürlich viele Berufe, die nur möglicherweise mit dem Hafen in Verbindung stehen, denn da steht jetzt ganz viele Kaufleute. Das ist natürlich unklar, welches Gewerbe sie dann betrieben haben, aber kann natürlich auch hafennah gewesen sein. Handwerker genauso, Schlosser, Schweißer, Elektriker, die können natürlich auf dem Schiff tätig sein, auf Werften.
Bei Blum und Voss.
Bei Blum und Voss möglicherweise, kann alles gut sein. Maschinist, Heizer, Schiffszimmerer, Kesselreiniger, das ist dann schon ein bisschen deutlicher, wo die möglicherweise dann tätig waren. Gibt es alles bei uns oder gab es alles bei uns? Und auch einen klassischen Kapitän, Barkassenführer hatten wir eben schon. Einfach Schiffsführer, das ist natürlich etwas unspezifisch, Ewerführer, Ewerführer Bars, das ist ein
Ewerführer.
Also Ewerführer ist erstmal, das ist auch so ein, das sind diese Schuten, die so in den Fleten rumfahren, diese flachen Dinger. Ah, ja. Das sind Ewer. Und da gibt es, also Führer natürlich, dann jemand, der dieses Schiff führt, und ein Ewerführer Bars. Bars sind irgendwie so Vermittler eher. Gibt es auch für andere Berufe, das sind so Arbeitsvermittler. Also jemand, der diese Ewerführer offensichtlich vermittelt an, wenn irgendwo sie benötigt werden. Steht halt so geschrieben, dass jemand diesen Beruf ausgeübt hat. Ich kann es ja auch nicht ändern.
Ich möchte gar nicht mich despektierlich dem Ewerführer Bars gegenüber
äußern. Eben, genau. Es gab Steuerleute, es gab einfach nur Seemann, Schiffer, Matrose, Steward. Ein Mitglied hatte ein Geschäft für Seemannsausrüstung. Es gab einen Decksmann, einen Volldecksmann. Offensichtlich die höhere Stufe.
Einmal alles, was zum Hafen gehört.
Ja, Schauermann hatten wir, Stauer, Tallymann, Ladungskontrolleur, ist also so ein englischer Begriff, der aber auch hier im deutschen Hafen zum Beispiel auch genutzt wird.
Ladungskontrolleur ist ein englischer Begriff?
Nein, Tallymann, also Tallyman. Aber Tallymann, man kennt das vielleicht aus dem Song von Harry Belafonte möglicherweise.
Ah, ist das
dieses Banana-Boat-Song heißt das.
Hey, Mr.
Ja, genau.
Tallymann.
Genau.
Hey, Mr. Tambourine-Man.
Nee, das ist wieder was
das
anderes.
Das waren die Birds, glaube ich, oder?
Das weiß ich gerade nicht, aber definitiv ein anderer Song.
Ja, das ist Hey, Mr. Tallymann, ja. Tallymi Banana. Genau. Jetzt macht das auch Sinn.
Deswegen Ladungskontrolleur erzählt die Bananen in dem Fall.
Also Team Bananas vom Schiff.
Genau, oder? Also er erzählt halt, ob alle vollständig sind, die Ladung. Genau, da kommt das her.
Jetzt macht alles Sinn.
Ich sag ja Bildungspodcast. Und es gab Zollbeamte. Die kann natürlich möglicherweise auch im Freihafen tätig gewesen sein, logisch. Bei weiblichen Mitgliedern ist es nicht ganz so konkret. Also es gibt kaufmännische Angestellte, Kontoristinnen und Packerinnen. Auch die können natürlich irgendwie hafenmäßig tätig gewesen sein. Es gab einen Werftbesitzer namens Joswiak. Die Werft existierte von 1900 bis 1994 immerhin.
Da habe ich einen Funfact zu.
Gerne.
Auf der Joswiak-Werft, übrigens Herbert Joswiak, Jugendspieler beim FC St. Pauli gewesen und auch gespielt, auch in der ersten
Mannschaft. Ich wusste, dass du das auswendig weißt.
Nein. Die Werft, die Joswiak-Werft, war die erste Werft, bei dem Frauen als Schlosserin ausgebildet wurden.
Na.
Go, Joswiak-Werft.
Tja, ich meine, also da lerne ich sogar noch dazu. Sehr gut.
Richtig.
Es gab eine Familie von drei Segelmachern namens Edelmann. Die Firma gab es von 1856 bis 1984. Auch immerhin. Da hast du jetzt nichts zu? Nein, gut. dann haben wir diverse Schiffsmakler. Unter anderem darunter auch der Neffe von Albert Ballin, dem Direktor der Hapag und Namensgeber des Ballindamms. Der Neffe, sein Neffe war bei uns Mitglied.
Der Ballinstadt auch, oder nicht?
Auch der Ballinstadt, also der Auswandererstadt, genau, ja, richtig. Und dann haben wir noch einen der frühen führenden Mitglieder der Spielabteilung des Turnvereins. Der 1956 verstorbene Arthur Volkmann war Leiter des Hamburger Freihafenamtes. Auch durchaus eine höhere Stellung offensichtlich. Aber so viel, wie sich das nun hier so komprimiert anhört, war es dann auch nicht. Zu sagen ist überhaupt, wenn man es mal so insgesamt sich anschaut, so Berufe von Mitgliedern, Die Anzahl der offensichtlich niederen Berufe ist in der frühen Mitgliedschaft, soweit nachvollziehbar, eher unterrepräsentiert. Also der Verein war dann doch, wie wir es ja eigentlich auch wissen und ahnen, recht bürgerlich geprägt insgesamt.
Ja.
Also es gab tatsächlich einen, habe ich gesehen, der ist Knecht gewesen einfach. Warum auch nicht? Muss auch sein.
Wenn er gut Fußball spielen konnte?
Ja, eben. Ja, das nur mal so als kleine Abschweifung in diese thematische Richtung. Damit wir das auch noch aufgelöst bekommen, Mr. Tambourine Man ist tatsächlich von den Birds mit Y, aber geschrieben hat den Song Bob Dylan. Hans Albers. Nein, nicht Hans Albers, der hat ja selten
Songs geschrieben. Der einzige Song, den Hans Albers jemals geschrieben hat.
Überraschenderweise.
Ja, Bob Dylan hätte ich damit auch noch irgendwie
komischerweise nach seinem Tod. Nein, Bob Dylan hat den tatsächlich ursprünglich geschrieben und kurz danach haben die Birds dann gecovert und haben erfolgreich Folk mit Rock gemischt und wurden dadurch zu Pionieren des Folk-Rock. Yeah, genau, so steht's.
Liebe bei die Birds.
Wikipedia.
Aber genau. Was die wenigsten, 1965 ist, was die wenigsten wissen, ist, dass Bob Dylan hat auch auf der Reeperbahn nachts nochmal eins im Original geschrieben.
Das ist sehr gut möglich, ja. Jetzt zu Selina.
Ja, also wenn ihr glaubt, ich erzähle euch jetzt was über Fußball, ne? Muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Als langjährig St. Pauli sozialisierte Person kann eigentlich niemand der Hafen sagen, ohne dass mein Gehirn die Lichter dranhängt. Und deswegen dachte ich mir, ich schaue mir für diese Folge nochmal die Geschichte unserer Stadionhymne. In der Stadionhymne ist es nicht. Es ist, glaube ich, die offizielle Fanhymne. Also jedenfalls dieses Liedes an. Die Geschichte dieses Liedes an, was wir immer alle mitsingen vor jedem Heimspiel. Das Herz von St. Pauli. Ich hatte noch so dunkel im Hinterkopf, dass der Song aus dem gleichnamigen Film mit Hans Albers stammt. Und ich hatte so eine Ahnung, dass Hans Albers als Person irgendwie problematisch ist, beziehungsweise war. Und diese Info habe ich hauptsächlich von Lars Leverenz. Der hat 2010 für sein Label Audiolied den damals frisch gegründeten Hamburger Musikpreis Hans gewonnen. Und den Hans hat der Lars dann noch während der Preisverleihung auf der Bühne mit einer Axt filetiert. Hans, das steht nämlich für Hamburg, Hansestadt, Hanseatisch und auch Hans Albers. Das ist die offizielle Beschreibung. Und Hans Albers war, das hat Lars damals auf der Bühne so gesagt, ein, ich zitiere, Scheißtyp, der die übelste Nazi-Propaganda gebuckelt hat. Bei Wikipedia steht, dass Lars das so in seiner Dankesrede gesagt hat, übrigens, in seiner Dankesrede, naja. Also ich habe Lars nochmal gefragt, wie das damals wirklich war.
Ja, ich habe 2010 den Hans-Preis zerstört mit einer Axt, ganz im Vorbilde von Nickel Pallert, der ja schon wusste, wie man Äxte einsetzt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens denke ich, Hans Albers hat quasi unter dem Nazi-Regime in der Filmbranche gebuckelt. Dafür kann man so einen Preis nicht benennen. Zweitens, es gibt, glaube ich, wesentlich mehr Leute, denen man einen Preis hätte widmen können. Unter anderem zum Beispiel Georg Elser hat mir damals vorgeschlagen. Heute hat Georg Elser eine Halle, sehr gut auch. Drittens denke ich, dass man Geld, was man quasi für seinen Preis ausgibt, eher in Strukturen investieren sollte und sich nicht selbst abfeiern sollte. Und viertens, das einzig Gute an dem Preis war, dass Nils Koppoch ihn designt hat. Hab ihn selig.
Nochmal kurz für die, die das vielleicht nicht wissen. Hans Albers war ein deutscher Schauspieler und Sänger aus Hamburg und ein großer Kinostar im nationalsozialistischen Deutschland und in der Nachkriegszeit. Und seine Beziehung zum NS-Staat wird bis heute kontrovers diskutiert. Hans Albers war ab ca. 1920 mit der jüdischen Schauspielerin Hansi Burg liiert. Nach 1933 setzten die Nationalsozialisten ihn verstärkt unter Druck, diese Beziehung zu beenden. 1935 knickt er schließlich ein und gibt in einem Brief an Josef Goebbels seine Trennung von Hansi Burg bekannt. Die beiden leben dann aber noch weiterhin zusammen, bis Hansi Burg 1939 nach England fliehen muss. Hans Albers bleibt in Deutschland und dreht weiter Filme, auch einige NS-Propagandafilme. Obwohl er eigentlich gerne über den NS-Führungskader spottet und sich in Teilen auch vom Regime distanziert, wird er noch 1944 auf Goebbels sogenannter Gottbegnadetenliste geführt. Und aufgrund seiner Beliebtheit genießt er auch den besonderen Schutz des Propagandaministers. Das Thema Hans Albers ist einigermaßen gut aufgearbeitet. Ich packe euch da noch ein paar Links in die Shownotes, falls euch das interessiert. Könnt ihr da gerne noch mal tiefer einsteigen. Ich persönlich halte es da eher mit Lars. Hans Albers hat definitiv und nachweisbar Nazi-Propaganda gebuckelt, wie Lars sagt. Und er hat sich letztendlich für eine Karriere im NS-Staat und gegen seine Partnerin entschieden. Wir werden uns in dieser Folge aber nur noch am Rande mit Hans Albers beschäftigen. Denn er hat das Herz von St. Pauli, entgegen meiner ursprünglichen Annahme, nicht geschrieben. Weder die Musik noch den Text.
Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat in Hamburg, da bin ich zu Haus. Der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleiten das Schiff in die Ferne hinaus.
Im Internet kursieren tatsächlich sehr viele unterschiedliche Angaben zur Urheberschaft und zum Entstehungszeitpunkt dieses Liedes. Viele davon sind schlichtweg falsch. Es hat tatsächlich ein bisschen Zeit gekostet, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe mich mit meiner besten Freundin, die praktischerweise Geschäftsführerin eines Musiklabels ist, durch den GEMA-Werkskatalog gearbeitet, bis wir die älteste Version gefunden haben. Im GEMA-Werkskatalog stehen nämlich keine Daten, man muss die Nummern interpretieren können. Das konnte ich nicht, das konnte aber meine beste Freundin. Danke Molly für deine Zeit und deine Unterstützung. Ergebnis unserer Recherchen am Ende, die originale, übrigens Walzer-Version, wurde von einem Mann namens Michael Jarry komponiert. Der Text, den vermutlich alle FC St. Pauli-Fans auswendig kennen, stammt von einem gewissen Arno Gillo. Ich war kurz verwirrt, als ich im Anschluss an die GEMA-Recherche dann festgestellt habe, dass auf der allerersten Polydor-Pressung des Liedes nochmal ein ganz anderer Text da steht, nämlich ein gewisser Herz. Das hat anscheinend nicht nur mich irritiert, denn an verschiedenen Stellen im Internet, unter anderem bei Wikipedia, wird infolge dieser Nennung fälschlicherweise behauptet, der Text stamme von einem österreichischen jüdischen Librettisten namens Peter Herz. Der hat zwar auch Schlagertexte verfasst, aber nicht das Herz von St. Pauli. Der Text auf der Polydor-Platte ist Hans Herz. Und Hans Herz ist Arno Gillo. Aber dazu später mehr. Aber erstmal zu Michael Jarry. Der war ein sehr erfolgreicher deutscher Film- und Schlagerkomponist der späten 30er und 40er Jahre und der Nachkriegszeit. Er wird 1906 im oberschlesischen Laurahütte bei Katowice geboren. Heute ist das Szymanowice Śląskie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Falls nicht, tut es mir leid. Sein Geburtsname lautet Maximilian Michael Andreas Jatschik. Schon als junger Mann leitet er einen Kirchen- und Arbeiterchor und schreibt erste Kammermusikwerke. 1929 wird er in der Staatlichen Musikhochschule Berlin aufgenommen. Neben seinem Studium arbeitet er als Pianist in Cafés und Stummfilmkinos. Bei seinem Hochschulabschlusskonzert im Februar 1933 dirigiert er ein selbstkomponiertes Stück und wird von Mitgliedern des sogenannten Kampfbundes für deutsche Kultur ausgebuht. Paul Gräner, das ist der neue Direktor des Stern'schen Konservatoriums, diffamiert sein Werk als, ich zitiere, kulturbolschewistisches Musikgestammel eines polnischen Juden. Michael Jarry ist kein Jude, er ist Katholik. Außerdem ist er deutscher Reichsangehöriger. Sein sogenannter Arier-Nachweis findet sich noch heute in den Unterlagen der Reichskulturkammer im Bundesarchiv. Trotzdem publiziert er nach diesem Vorfall nicht mehr unter seinem Geburtsnamen. Aus Jacek wird Jarry. Und mit dieser Namensänderung steht einer Karriere im NS-Staat dann scheinbar nichts mehr im Weg. 1936 komponiert er seine erste Filmmusik. 1938 gelingt ihm mit dem Titel »Roter Mohn« der Durchbruch als Schlagerkomponist. Er arbeitet für die gleichgeschaltete, vom Propagandaministerium kontrollierte UFA und schreibt Hits für Stars wie Heinz Rühmann. Zu seinen größten Erfolgen gehört 1942 der Schlager »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen« aus dem Liebes- und Propagandafilm »Die große Liebe« mit Sarah Leander. 1944 steht auch Michael Jarry auf Goebbels Gottbegnadetenliste. Sein besonderer Status schützt ihn höchstwahrscheinlich und nach eigener Aussage sogar vor dem Fronteinsatz. Die einzige NS-Institution, mit der er ernsthaft oder zumindest nach meinen Recherchen ernsthaft in Konflikt gerät, ist das Finanzamt. 1944 geht eine Beschwerde bei der Reichskulturkammer ein. Auch die ist im Bundesarchiv einsehbar. Ich zitiere: Der Kapellmeister Max Jacek, genannt Michael Jarry, schuldet dem Reich einen größeren Steuerbetrag. Den Zahlungsaufforderungen meiner Vollziehungsbeamten und der Vollstreckungsstelle leistet er keine Folge, obwohl er bei seinen in den letzten Jahren erzielten großen Einnahmen zur Bezahlung seiner Steuerrückstände ohne weiteres in der Lage gewesen wäre. Tatsächlich verdient Jarry im NS-Staat sehr gut. Überliefert sind Honorare aus den letzten Kriegsjahren um die 15.000 Reichsmark. Nach Kriegsende setzt Jarry seine Karriere relativ ungebrochen fort. 1948 gründet er seinen eigenen Verlag, die Michael-Jarry-Produktion. 1949 zieht er nach Hamburg. Es folgen weitere erfolgreiche Filme und Schlager. 1957, und da sind wir wieder bei unserem Thema, liefert Jari dann die Musik für den Kriminalfilm Das Herz von St. Pauli. Schon im Vorfeld der Dreharbeiten kommt es zu einem Konflikt zwischen dem erfolgreichen Komponisten und dem Star der Produktion, Hans Albers. Ich lese euch jetzt einen Abschnitt aus einem Buch vor. Der Titel lautet Traumfabriken Made in Germany, die Geschichte des deutschen Nachkriegsfilms 1945 bis 1960. Die Autorin Michaela Jari ist Michael Jaris Tochter. So kam es beispielsweise zum Eklat mit der damals sehr populären Sängerin Lieselotte Malkowski. Diese sollte in dem 1957 produzierten Film Das Herz von St. Pauli den gleichnamigen, in Hamburg bereits durch sie bekannt gewordenen Schlager singen. Doch Albers lehnte das ab. Selbst zu einem Duett ließ er sich nicht bewegen. Es bedurfte einiger nebulöser Verträge, bevor der Star überhaupt zu singen bereit war. Unmittelbar vor der Musikaufnahme erschien ein Wirtschaftsprüfer, Typ Gerichtsvollzieher, vom Finanzamt im Studio und legte dem verdutzten Komponisten einige Verträge zur Unterzeichnung vor. Herr Albers ist nicht bereit, erklärte der gute Mann, auch nur eine einzige Note zu singen, wenn er nicht als Urheber der Lieder mitbezeichnet wird. Michael Jari weigerte sich und argumentierte darüber hinaus mit einem Tobsuchtanfall.
Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Haus.
Okay. Das also war hübsch, aber ich glaube, in der tragenden Version hätte das nicht unbedingt eine Stadionhymne werden können, oder?
Das ist die Frage,
Hans Albers ja auch
nicht. Kann ich mir nicht beantworten, abschließend. Das war jedenfalls die besagte erste Polydor-Pressung mit Lieselotte Malkowski. Dass es dann am Ende doch noch zu Aufnahmen mit Hans Albers kommt, liegt am Texter des Liedes. Der erklärt sich mit Hans Albers als Co-Autor einverstanden. In der Folge wird Albers an allen Tantiemen wie ein Textautor beteiligt. Wohlgemerkt, und das möchte ich nochmal betonen, obwohl er keine Note und kein Wort zum Lied beigetragen hat. Laut Michaela Jari lässt sich Hans Albers Ruf als bedeutender Schlagertexter der 50er Jahre insgesamt weniger auf sein Talent als vielmehr auf seine Geschäftstüchtigkeit zurückführen. Wer aber ist der eigentliche Autor des Liedtextes? Hinter den Pseudonymen Hans Herz und Arno Gillow verbirgt sich ein und dieselbe Person, Josef Ollig, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ein leitender Redakteur des Hamburger Abendblattes. Josef Ollig wird 1906 in Eil bei Köln geboren. Er besucht die Volkshochschule und macht 1925 sein Abitur an einem humanistischen Gymnasium. Nach dem Abschluss wird er Journalist. Um 1929 zieht er nach Hamburg und beginnt als Redakteur für die Hamburger Nachrichten zu arbeiten. Das nationalkonservative Blatt steht rechtsextremen Ideologien nahe und unterstützt mehr oder weniger seit der Parteigründung 1920 relativ offen die NSDAP. Der Historiker Robert F. Hamilton kommt 2016 sogar zu der Einschätzung, dass die Hamburger Nachrichten eine Schlüsselrolle bei der Etablierung der NSDAP in der Hamburger Mittel- und Oberschicht und oberen Mittelschicht gespielt haben. Das klingt, damit ihr euch das mal vorstellen könnt, im Sommer 1932 in einem Leitartikel auf der ersten Seite der Hamburger Nachrichten zum Beispiel so. Hat man denn um Gottes Willen immer noch nicht begriffen, dass sich im Osten in dem Grenzkampf zwischen germanischen Edelmenschen und polnischen Untermenschen der Daseinskampf des deutschen Volkes entscheidet? Ironischerweise wird genau diese Linientreue für die Zeitung ab 1933 zum Problem. Als immer mehr Anzeigenkunden zur NSDAP-Parteizeitung Hamburger Tageblatt wechseln, geraten die Hamburger Nachrichten nach und nach in finanzielle Schwierigkeiten. Vielleicht verlässt Josef Ollig deshalb im Laufe des Jahres 1933 die Redaktion der Hamburger Nachrichten und wechselt zur Pressestelle von Shell. Dort übernimmt er unter anderem die redaktionelle Leitung der Shell-Post. Das ist die Hauszeitschrift der Rhenania Ossag Mineralölwerke AG, das ist heute Shell Deutschland. In verschiedenen NS-Publikationen wird er ab 1937 außerdem als Propagandaleiter und Pressereferent der Firma bezeichnet. Über die Verstrickungen der Shell mit dem NS-Regime vor Beginn des Zweiten Weltkriegs wohlgemerkt, gibt es unterschiedliche Untersuchungen und unterschiedliche Einschätzungen. Ich habe mich an dieser Stelle nicht tief genug eingearbeitet, um das wirklich differenziert und abschließend beurteilen zu können. Deshalb nur so viel. feststeht, dass die Firma sich umfassend angepasst hat, um den Erwartungen des NS-Regimes zu entsprechen. Der Mineralölkonzern war ein wichtiger Faktor für die deutsche Wirtschaft, insbesondere auch für die stark wachsende Luftfahrtindustrie. Zum Jahreswechsel 1933-34 tritt das sogenannte Schriftleitergesetz in Kraft. Josef Olleks Berufsbezeichnung ändert sich von Redakteur in Schriftleiter. Das Gesetz besiegelt die zuvor begonnene Abschaffung der Pressefreiheit im Deutschen Reich. Mindestens 1300 RedakteurInnen, darunter viele Jüdinnen, Juden und politisch Andersdenkende, verlieren ihre Arbeit. Schriftleiter kann nur sein, wer die deutsche Reichsangehörigkeit besitzt und wer über einen Arier-Nachweis verfügt. Wer politisch nicht fügsam ist, bekommt keine Arbeit mehr in den zugelassenen Medien. Schriftleiter werden außerdem zur Mitgliedschaft in der Reichspressekammer und somit zur Loyalität gegenüber dem NS-Regime verpflichtet. Sie sind aufgefordert, aus der Berichterstattung fernzuhalten, was, das ist ein Zitat, die Kraft des deutschen Volkes oder den Gemeinschaftswillen schwächt. Außerdem sollen sie Inhalte vermeiden, die aus, Zitat, anderen Gründen sittenwidrig sind. Letzterer ist so ein Gummiparagraph, der kann eigentlich auf alles angewendet werden, was den Nationalsozialisten nicht passt. Im März 1937 heiratet Josef Olleck mit 31 Jahren die 3 Jahre jüngere Margareta Westendorf aus der Nähe von Kühlungsborn. Im Januar 1940 wird er zum Kriegsdienst bei der Luftwaffe eingezogen. Im Juni 1941 marschiert er mit der Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Bis Dezember 1941 sind die Verbände des 1. Flakkorps, zu denen Olleck gehört, an der Kesselschlacht bei Białystok und Minsk, der Kesselschlacht bei Smolensk, der Schlacht um Kiew, der Doppelschlacht bei Wjasma und Bjansk und schließlich an der Schlacht um Moskau beteiligt. Im November 1941 erhält Josef Olleck das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Einen Monat später wird er mit dem Sturmabzeichen aller Klassen ausgezeichnet und zum Unteroffizier befördert. Irgendwann im Laufe des Kriegsjahres 1941 wird er außerdem als Kriegsberichter in die Propagandakompanien der Wehrmacht aufgenommen. Kein anderes Land investiert so viel in psychologische Kriegsführung wie Hitler-Deutschland. Bis 1942 wachsen die Propagandakompanien auf eine Stärke von 15.000 Mann. Bis Kriegsende entstehen rund 80.000 Wortberichte und 5 Millionen Meter Filmaufnahmen für die Deutsche Wochenschau. Hinzu kommen rund 3 Millionen Fotos. Die Kriegsberichter der Propagandakompanien, kurz PK, begleiten die Wehrmacht nicht nur, sie sind als Teil der Armee auch zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Sie sind Soldaten. JournalistInnen außerhalb der PKs haben keinen Zugang zum Kriegsgeschehen. Josef Olleck ist jetzt Fliegerschütze und Wortberichter. Außerdem inszeniert er den Krieg gegen die Sowjetunion mit seinem Fotoapparat. Alle Kriegsberichter werden in den Propagandaabteilungen in Potsdam für den Fronteinsatz ausgebildet. Die Berichte, die sie abliefern, werden vor Veröffentlichung genau geprüft und dann von Publikationen im ganzen Reich weiterverarbeitet. Olleks Kriegsberichte und Fotos erscheinen in kleinen Regionalzeitungen, in großen Tageszeitungen und in NS-Propagandablättern wie dem Völkischen Beobachter und dem Adler, das war die Propaganda-Illustrierte der Luftwaffe. Während Wehrmacht, SS und deutsche Polizisten Millionen Jüdinnen und Juden durch Kugeln ermorden, während der grausame Feldzug zur Ausrottung der sowjetischen Bevölkerung über 14 Millionen zivile Opfer fordert, zeichnen Josef Olleck und seine PK-Kollegen für die Heimatfront das Bild des tapferen und ehrbaren, ewig siegreichen deutschen Soldaten. Zu den größten Kriegsverbrechen der Wehrmacht gehört die Misshandlung von sowjetischen Kriegsgefangenen. HistorikerInnen haben ausgerechnet, dass 3 bis 3,3 Millionen Menschen in den deutschen Kriegsgefangenenlagern unter grausamen Bedingungen ums Leben kamen. Dieser Umgang, der gegen das Kriegsrecht und jeden Kriegsbrauch verstößt, wird durch rassistisch-ideologische Narrative gerechtfertigt und unterfüttert. Am 3. Oktober 1941, kurz nach der ersten Schlacht um Kiew und dem Massaker von Babinyar, erscheint im Hamburger Fremdenblatt ein Artikel von Kriegsberichter Josef Olleck, in dem er einen Zug sowjetischer Kriegsgefangener beschreibt. Das ist kein Zug von Menschen. Sie gleichen Halbwilden, die mit tierhafter Gleichgültigkeit ihr Schicksal tragen und tief versunken sind im dunklen Abgrund einer Primitivität, die ob ihrer Armut an Geist und Gefühl erschüttert. Da ist niemand, der noch aufrecht geht wie ein Mann. Niemand, in dessen Gesicht etwas geschrieben stünde vom Erleben dieser Stunde und sei es auch nur ein Schimmer von Freude darüber, dass dieses nackte Leben gerettet worden ist. Nichts von dem. Ein trauriger Zug und eine vernichtende Anklage gegen diejenigen, die sich zu rühmen wagten, diesen Menschen ein Paradies gebracht zu haben. Sie haben sie in Elend und Dumpfheit versinken lassen. Der Zug dieser 3000 ist eine einzige Anklage gegen sie. Abgesehen von der entmenschlichenden Sprache ist hier auch die Schuldumkehr bemerkenswert. Verantwortlich für das Elend der sowjetischen Gefangenen ist nicht etwa der deutsche Vernichtungsfeldzug, sondern die sowjetische Führung. Die Angst vor dem Bolschewismus zu schüren, ist ein Kernziel der NS-Propaganda. Das Wort wird zum Inbegriff von Mord und Vergewaltigung, Verbrechen, Elend und Hunger. Die Deutschen sollen wissen und fürchten, was sie bei einer Kriegsniederlage angeblich zu erwarten haben. Die Propaganda-Durchhalteparole lautet Sieg oder Bolschewismus. Ollig beschreibt im selben Artikel ausführlich die Armut und das Elend der sowjetischen Bauern, um anschließend festzustellen, man spürt eine große Sehnsucht nach der Sauberkeit und Frische, nach der Buntheit und Fröhlichkeit, die über deutschen Dörfern strahlt, wenn man die Orte durchfährt. Hinter den verfallenen Holzgittern seiner Hütten steht der Bauer und beobachtet den Durchmarsch der deutschen Truppen. Er bestaunt ihr Material und bewundert ihre Disziplin. Er wundert sich darüber, dass diese Soldaten, an die er sich nun schon gewöhnt hat, ihn weder misshandeln noch nach seinem Leben trachten. Und während er sich dessen bewusst wird, mag wohl die Ahnung in ihm dämmern, dass er nach diesem Ring mit den Seinen vor neuen Lebensufern stehen wird. Lebensufer, Lebensschiffe, das ist so eine Spezialität von Josef Ollig, so maritime Metaphern auf das Leben übrigens. Diese Ausführungen sind unfassbar zynisch, wenn man sich vor Augen führt, dass Hitlers Krieg gegen die Sowjetunion ein rassistisch und ideologisch motivierter Vernichtungskrieg gegen die Bevölkerung war. Die wirtschaftliche Ausplünderung der besetzten Gebiete war von Anfang an Teil der Kriegsplanung. Der daraus resultierende Hungertod von Millionen von Menschen war bewusst einkalkuliert. Darüber hinaus waren sowjetische ZivilistInnen nicht nur durch den Hungertod bedroht, sie wurden auch als ZwangsarbeiterInnen deportiert. Josef Ollegs Spezialität als Kriegsberichter sind Heldengeschichten. Er schreibt über den ruhmbedeckten Weg und die beispiellose Leistung der Legion Condor, die schon für Franco in Spanien kämpfen durfte. Er erzählt von ganzen Männern, von mutigen Flakkanonieren, von draufgängerischen und kaltblütigen Schlachtfliegern. In Josef Ollegs Kriegsberichten fliegen letztere noch 1945 über deutsche Städte und Dörfer, verstümmelt durch den Terror eines unmenschlichen Feindes, während am Boden deutsche Arbeiter Tag und Nacht Waffen für den totalen Krieg schmieden. Sein größtes und vielleicht meist veröffentlichtes Heldenepos schreibt Ollig 1944 über die einzigartigen soldatischen Leistungen von Major Hans-Ulrich Rudel. Dieser Artikel wird unter anderem im Völkischen Beobachter veröffentlicht.
Der taucht ja auch viel später nochmal auf und tatsächlich im Fußballkontext, der Herr Rudel, weil er ja offensichtlich in irgendeiner Form sich nach Südamerika abgesetzt hat nach dem Kriege und dort 1978 während der WM in Argentinien im deutschen Lager im wahrsten Sinne auftaucht und da durchaus freundlich empfangen wird von der DFB-Spitze.
Man könnte auch Ehrengast des DFB sagen.
Das ist durchaus das passende Wort, ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Das ist richtig. Das ist unter anderem, glaube ich, deshalb nach Südamerika gegangen, um da so ein Fluchthilfenetzwerk für NS-Kriegsverbrecher aufzubauen. Seine Vorgesetzten beim Oberkommando der Wehrmacht sind mit Ollegs Arbeit als Kriegsberichter hochzufrieden. Im Frühjahr 1944 heißt es in einem Dokument des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, Zitat, der Fachprüfer Wort beurteilt Ollig sehr gut. Dem für seine Leistungen das RK 1 und 2, also das Ritterkreuz, die Frontfliegerspange für Kampfflieger in Bronze und das Panzersturmabzeichen verliehen wurde. In den letzten Wochen vor der Kapitulation der Wehrmacht ist Josef Ollig, mittlerweile Leutnant der Luftwaffe, an der Westfront stationiert. Dort fliegt er höchstpersönlich noch die letzten Stuka-Einsätze gegen den Remagener Brückenkopf. So behauptet es zumindest Jahre später der Journalist Günter Sawatzki. Stuka ist kurz für Sturzkampfbomber übrigens. Und der Remagener Brückenkopf ist, da geht es um die Ludendorff-Brücke, die wurde im März 1945 von der US-Armee erobert, was dann der Armee es ermöglicht hat, den Rhein zu überqueren. Und die Wehrmacht hat dann nach der Eroberung durch die US-Armee noch relativ verzweifelt versucht, die Brücke zu zerstören, um den Vormarsch der Alliierten noch aufzuhalten. Ja, bei Kriegsende kommt Ollig in ein Offizierslager in Hamburg-Roter Baum. Aber schon im ersten Nachkriegswinter ist er bereits, oder zumindest bereits zeitweise, wieder auf freiem Fuß und er ist auf Jobsuche. Mit 39 Jahren kann und will er sich schließlich noch nicht zur Ruhe setzen. Und wie er dann seinen ersten Nachkriegsjob bekommen hat, das werde ich jetzt in Olligs eigenen Worten vorlesen. Es gibt, das hat er nämlich beschrieben in einem unveröffentlichten Manuskript zur Gründungszeit der Zeitung Der Welt von 1961. Meine erste Berührung mit der Welt geschah über Oberst Garland, der am Gänsemarkt im Gebäude des früheren Hamburger Anzeigers residierte. Ich besuchte ihn, damals noch Kriegsgefangener und im Offizierslager an der Roten Baumchaussee untergebracht, in seinem Büro und legte ihm als Stilproben meine Kriegsberichte vor. Er fischte einen Beleg der Frankfurter Zeitung mit einem Kampfbericht aus Stalingrad heraus, las ihn kurz an und sagte, kommen Sie in 3 Wochen wieder. Nach 3 Wochen gab Oberst Garland mir die Belege zurück. Ich marschierte täglich zum Gänsemarkt. Im Lager gab man mir großzügig Urlaub. Und dann wurde ich nach kurzer Zeit vor die Frage gestellt, wollen Sie eine Lizenz für eine parteilich gebundene Zeitung christlicher Richtung oder wollen Sie Ressortchef an einer großen überparteilichen Zeitung werden? Ich hatte den Geruch von Druckerschwärzisch in der Nase. Dann Ressortchef in einer großen überparteilichen Zeitung, sagte ich, ohne lange zu überlegen. Der Oberst nahm einen winzigen Zettel und schrieb, is engaged for 1000. Mein Ressort sollte das Vermischte sein. Ich war, glaube ich, der Erste, der eingestellt wurde.
Das ging ja einfach.
Ja. Eigentlich hieß es nach dem Krieg zunächst, wer der Nazi-Propaganda gedient hat, darf im Nachkriegsjournalismus keine Rolle spielen. Nur mit einer Lizenz der Siegermächte durfte journalistisch gearbeitet werden. Aber, wie das Beispiel Josef Ollig zeigt, wurde dieser Vorsatz in der Realität kaum umgesetzt. Der für Hamburg verantwortliche britische Pressechef Garland beschreibt die Problematik der damaligen Zeit wie folgt. Die meisten derjenigen, die lebendige Zeitungserfahrung hatten, waren politisch vorbelastet. Umgekehrt hatten diejenigen, deren politische Vergangenheit unanfechtbar schien, den Kontakt verloren. Und nicht vielen, die den Kontakt verloren hatten, gelingt ein erfolgreiches Comeback im starken Wettbewerb der Zeitungswelt. Darüber hinaus war die Situation durch die harten Lebensbedingungen jederzeit heillos verwirrt, was sowohl die Unqualifizierten als auch die Qualifizierten dazu führte, alles zu versuchen, um einen Posten bei der Besatzungsbehörde zu erhalten. Gleichzeitig führten Untergrundrivalitäten und berufliche sowie persönliche Eifersucht zu einer Welle von Denunziationen.
Gesunde Rivalität offensichtlich.
Ja. Oder in anderen Worten, unbelastete Qualitätsjournalisten waren im Deutschland der Nachkriegszeit schwer zu finden. Von 127 WeltjournalistInnen kamen am Ende 40% aus Redaktionen der NS-Presse. Weitere 6% hatten den Status eines NS-Autors. Jeder Achte war NSDAP-Mitglied gewesen. So standen 46% der ersten Weltredaktionen für die Kontinuität zum NS-Staat. Verfolgte des NS-Regimes und RemigrantInnen bildeten eine absolute Minderheit. Fast alle verantwortlichen Ressortchefs, unter ihnen Josef Ollig, hatten zwischen 1933 und 1945 der NS-Propaganda gedient. Josef Ollig bleibt zunächst einige Zeit bei der Welt und übernimmt dort im September 1948 die Leitung des Hamburger Tagesberichtes mit Lokalnachrichten und Anzeigen. In den 50er Jahren wechselt er zum Hamburger Abendblatt, wo er ebenfalls den Lokalteil übernimmt und bis zum stellvertretenden Chefredakteur aufsteigt. Ab 1970 verantwortet er zudem die Hamburg-Buchreihe und die Hamburgensien-Mappen. Letztere in Zusammenarbeit mit dem Museum für Hamburgische Geschichte. Nebenbei schreibt er Liedtexte, besonders gern für lokalpatriotische Seemannsschlager wie Das Herz von St. Pauli. Wenn man heute den Namen Josef Ollig googelt, findet man ihn hauptsächlich als Herausgeber von Büchern wie Unter dem Himmel von Hamburg, Die Stadt aus der Luft, So schön ist Hamburg, So schön ist Hamburg zweiter Band, Die grüne Stadt, Landschaft, Parks und Tierwelt, Norderstedt, Die junge Stadt, Hamburg 79, Porträt einer Weltstadt, mit Sonderteil HSV nach 19 Jahren wieder Meister und HSV 1979, Der Weg zur Meisterschaft.
Ja, wobei Hamburg 79 ist tatsächlich aus dieser Reihe, dieser Hamburg-Reihe, die du eben schon genannt hast, da gab es dann ab, glaube wirklich 1970 jedes Jahr so ein Jahresband so mit allen Ereignissen der Stadtgeschichte. Die habe ich irgendwie auch alle zu Hause rumliegen tatsächlich.
Hast du das geholt wegen HSV?
Nee, wegen Josef Ollig.
Ah ja.
Ja, der verstirbt am 27.07.1982 mit 76 Jahren in Hamburg. Josef Ollig ist nur einer von vielen ehemaligen NS-Propagandisten, die ihre Karriere in der Nachkriegszeit fortsetzten. Die Redaktion der Welt ist in dieser Hinsicht nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Eine Biografie, die einige Ähnlichkeiten zu der von Josef Ollig aufweist, ist zum Beispiel die von Sterngründer Henry Nann. Auch der war lange Zeit in der Propagandakompanie der Luftwaffe aktiv und auch er war an der Ostfront stationiert. Viele seiner Stationen sind identisch mit denen von Josef Ollig. Henry Nanns Briefe von der Front belegen eindeutig, dass er von Kriegsverbrechen durch die Wehrmacht und von Massakern an der jüdischen Bevölkerung wusste. Seine NS-Vergangenheit und die Frage nach Schuld und Täterschaft führen Zeit seines Lebens immer wieder zu Kontroversen und zu kritischen Debatten. 1979 bekennt er in einem Leitartikel: Wir hätten es wissen müssen, wenn wir es nur hätten wissen wollen. Ich jedenfalls habe gewusst, dass im Namen Deutschlands wehrlose Menschen vernichtet wurden, wie man Ungeziefer vernichtet. Und ohne Scham habe ich die Uniform eines Offiziers der deutschen Luftwaffe getragen. Ja, ich wusste es. Und ich war zu feige, mich dagegen aufzulehnen. Ich habe sowohl für Michael Jarje als auch für Josef Ollig im Bundesarchiv angefragt, ob Hinweise auf eine NSDAP-Mitgliedschaft bestehen. Für keinen der beiden gibt es einen Eintrag in der Mitgliederkartei. Das heißt nicht, dass sie nie Anwärter oder Mitglied waren. Das heißt erstmal nur, dass es keine Karteikarte mehr gibt. Ich habe allerdings auch in den Unterlagen der Reichskulturkammer und in Olligs Militärakte keinen Hinweis auf eine Parteimitgliedschaft gefunden. Und da sind natürlich auch so Beurteilungen drin und Förderungsvorschläge, wo das, nehme ich an, schon vermutlich, basierend auf meinen Erfahrungen, vermutlich erwähnt worden wäre, wenn es so gewesen wäre. Aber das ist jetzt nur eine vorsichtige Einschätzung letztendlich. Zu 100% sagen kann man es nie. Darüber hinaus habe ich fast jeden Kriegsbericht von Josef Ollig gelesen, den ich in den Archiven finden konnte, aber auch da ist es so, dass ich bei der Fülle von Material im Prinzip erst am Anfang von dieser Recherche stehe. Ne? Also, und zum Beispiel also für die Zeit, wo er Redakteur bei den Hamburger Nachrichten war, was ja wirklich eine sehr rechte Zeitung war, kann ich aber gar nicht nachvollziehen, welche Artikel von ihm stammen, weil die gar nicht meistens nicht mit Namen versehen sind. Ne? Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass er sich mehr oder weniger bewusst dafür entschieden haben muss, für dieses Blatt zu schreiben, und das hat er ja auch relativ lange gemacht, ne? Also mindestens 4 Jahre. Unabhängig davon, ob sie die nationalsozialistische Ideologie vollständig geteilt haben oder auch nicht, waren Kriegsberichter wie Ollig natürlich Vorschubleister und Stützen des Systems. Josef Olligs Biografie wirft, wie so viele andere Biografien, deutsche Biografien, die Frage nach Schuld, nach Täterschaft, nach Verantwortung und natürlich auch nach Konsequenzen auf. Und außerdem, und für uns als Fanszene besonders relevant, natürlich auch die Frage nach Trennbarkeit von Autor und Werk. Ich habe da auch keine eindeutige Antwort. Ich weiß nur, dass ich bei meinem letzten Stadionbesuch einen inneren Widerstand gefühlt habe, als es um dieses Lied ging. Und es ist mir wirklich schwer von den Lippen ging, weil ich es einfach anders lese. Jetzt, wo ich weiß, was er sonst noch geschrieben hat. Ne?
Naja, ich meine, der Text selber ist natürlich schlagermäßig schwülstig zum Teil, aber ist natürlich jetzt nicht in irgendeiner Form verdächtig, würde ich das mal nennen, aber ja.
Ja, letztendlich geht das natürlich in diese Reihe seiner, wie du schon sagst, so maritimen Beschreibungen, also Lebensufer, Lebensschiff.
Das natürlich.
Das dann, ist natürlich ein wiederkehrendes Muster und natürlich parallel dazu auch diese Hamburgensien-Reihe, also es passt natürlich in seine Biografie rein. Das heißt, es ist natürlich kein von ihm entkoppeltes Werk, sondern schon etwas, was in einer Reihe seiner Arbeiten dann seiner Arbeit eben nahe kommt, eben durch diese Metaphern und durch eben seine Hamburg-Begeisterung oder die Schönheit, die er für die Stadt Hamburg empfunden hat. Von daher kann man ihn, glaube ich, davon jetzt gar nicht komplett entkoppeln. Ist natürlich aber andererseits auch ein Lied in einer Art von Texterei, die sehr zeitlos ist, weil zum Beispiel auch irgendwie auf der Reeperbahn nachts um 12:30 eben auch, hätte ich zum Beispiel fast getippt, wäre wahrscheinlich im gleichen Jahr geschrieben worden, weil das so sehr ähnliche Konnotierung hat und natürlich so Lieder über St. Pauli und den Hafen und die Reeperbahn alle sehr ähnlich sind, also über die Jahrzehnte.
Wir haben das Stadion umbenannt, als wir festgestellt haben, dass der Mann, nachdem es benannt war, in der NSDAP war, es ist, ja, die Frage ist natürlich immer, wie man damit umgeht. In diesem Fall mit der Erkenntnis, dass der Mann, der den Text geschrieben hat, halt, um es in Lars Worten zu sagen, übelst Nazi-Propaganda gebuckelt hat. Mich würde auch total interessieren, was unsere HörerInnen zu dem Thema denken. Also wirklich, das ist jetzt nicht so gesagt, sondern es interessiert uns wirklich total. Schreibt uns gerne E-Mails, kommentiert auf Social Media, kontaktiert uns.
Genau, ja, teilt uns gerne mit, was ihr darüber denkt, über die Geschichte rund um das Herz von St. Pauli. Und wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, wie unser Hörer Pascal es halt getan hat, jetzt bei dem Thema Hafen, und ihr merkt, was dabei rauskommen kann, dann schickt uns gern weitere Themenvorschläge und wir schauen, wie wir uns dazu ein paar Geschichten zusammen recherchieren.
Wir bemühen uns wieder regelmäßiger aufzuzeichnen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr über Fußball zu sprechen.
Fußball, überbewertet. Wir sind doch nicht beim FC St. Pauli wegen Fußball.
Ja, ist auch wieder richtig.
Ja, aber vielen Dank für die Geschichten. Also an uns drei, stellvertretend von mir aus, an uns drei gesagt.
Danke von mir an mich.
Genau. Und ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Ist ein bisschen länger geworden, macht aber, glaube ich, nichts, denn Inhalt schlägt Rhetorik, wollte ich gerade sagen. Wie war das in meiner Geschichte? Der Inhalt ist natürlich dir ein sehr wichtiger gewesen. Und uns liegt es auch am Herzen. Also meldet euch gerne bei uns, wenn ihr dazu auch was sagen wollt. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Jo. Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss. Ist es? Nein. Paris.